uncontrollable pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and its selfish confession. It's up to you to ask the delicate question. Just can't find that primary pleasure. The laughing faces and a renegade treasure.
Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Mein Name ist Marvin Mendel, wie immer mit dabei der Jesper, hallo.
Hey.
Und heute reden wir über einen ganz besonderen Wrestler. Ihr kennt ihn vielleicht unter dem Namen Matt Bloom, nein, dann kennt ihr ihn wahrscheinlich eher nicht, aber ihr kennt ihn unter dem Namen Lord Tensai unter anderem. Jesper hat sich ihn ausgesucht, ich bin gespannt, was er uns dazu erzählen wird.
Genau, ich hatte mir überlegt, wir haben ja schon mal über Gimmickmüll im Allgemeinen gesprochen und ich dachte mir, für unsere Patreon-Abonnenten ist es doch eigentlich eine gute Gelegenheit, nochmal auf so ein paar Gimmickmüll-Ideen einzugehen, so im Einzelnen. Und dann bin ich neulich bei YouTube irgendwie in dieser Wrestling-Schleife hängen geblieben und ja. Bin von Video A zu Video B gesprungen und dann kam ich irgendwann aus irgendwelchen Gründen, die mir vermutlich niemand erklären kann, beim Debüt von Lord Tensai wieder raus. Oh. Und da hab mir das angesehen, dachte mir nur, was ist denn da bitte passiert eigentlich? Was ist da denn schiefgelaufen? Ich bin nach wie vor ein bisschen entsetzt von der ganzen Geschichte tatsächlich. Also, ich habe auch den Rest angesehen. Es ist furchtbar gestartet, es ist grauenvoll zu Ende gegangen und es ist echt schade gemessen daran, was das für ein guter Wrestler und netter Typ ist. Auch wenn wir jetzt inzwischen Gott sei Dank sagen können, Matt Bloom hat es ja in die WWE geschafft, als einer der Head Coaches vom Development Roster. Aber trotzdem, diese ganze Geschichte mit dem Lord Tensai Gimmick ist wirklich eine Katastrophe. Ich würde aber gerne einen Schritt früher ansetzen und dich einfach mal fragen, was sind deine ersten Erinnerungen an Lord Tensai oder vielmehr den Wrestler, der dahinter steht?
Meine allerersten Erinnerungen sind die an Prinz Albert, also ich glaube, sein dürfte sein erster Stint in der WWE, beziehungsweise damals noch WWF gewesen sein. Mir bleibt er dadurch in Erinnerung großartig, weil er als einer der Charaktere bei irgendwelchen Wrestling-Spielen wählbar war.
Ja, ich habe ihn auch, glaube ich, das erste Mal wirklich kennengelernt in den WWF-Games damals. Aber er hat ja dann eigentlich über Jahre hinweg eine relativ prominente Rolle im Fernsehen so gespielt. Und ich in der Zeit, wo ich besonders viel Wrestling geguckt hatte damals, also wo ich jede Woche religiös Smackdown vor allem geguckt habe, da hat er dann als A-Train nochmal so eine Renaissance erlebt und war wieder sehr prominent dabei. Und das schickte man sich eben auch an, wirklich was Ernstes aus ihm machen zu wollen. Auch wenn das bei Albert immer ein bisschen schwierig war, bei den ganzen Fans war er eben ein bisschen unten durch, weil er eben schon, ja, es wurde sich sehr viel lustig über ihn gemacht in dem WWE-Fernsehen, das weiß ich noch, weil er einen sehr behaarten Rücken hatte. Ja. Und es gab andauernd eigentlich nur Shave Your Back Chance und eben auch Sprüche, die er diesbezüglich fressen musste und sowas. Aber er war eigentlich damals schon ein ganz anständiger Wrestler, fand ich. Also gerade für seine Größe ging das schon in eine ganz gute Richtung, fand ich.
Das war ja von Anfang an eigentlich nicht verkehrt. Also ich meine, er ist ja gestartet, glaube ich, als Teil eines Tag-Teams damals, nagel mich nicht drauf fest, aber damals mit Draws, der dann dieses Kotz-Gimmick hatte. Ja, das ist wirklich so. Und dann irgendwann querschnittsgelähmt war aufgrund einer Aktion, die falsch gelaufen ist, was sehr ärgerlich war. A-Train, beziehungsweise Prinz Albert damals noch. Ich weiß auch gar nicht genau, warum er Prinz Albert hieß. War das wegen Prinz Albert aus Monaco? Gab es da irgendwelche Ähnlichkeiten? Ich kann es mir nicht genau erklären.
Weißt du es wirklich nicht?
Nein.
Du weißt ja noch, was das große Gimmick von Dross und Prinz Albert war.
Ich habe das nicht so wirklich häufig verfolgt, aber
Matt Bloom ist debütiert als Prinz Albert und da war er, wurde vorgestellt als der persönliche Tätowierer von Dross.
Ja, stimmt, genau, das war er, ja.
Du kannst jetzt mal nach, ich würde es dir nicht raten und ich würde es unseren Hörern nicht raten, aber du kannst gerne mal nach, wenn ihr ein bisschen, wenn ihr was wagen wollt, könnt ihr mal bei Prinz Albert einfach bei der Google-Bildersuche machen. Ihr müsst allerdings die Safe Search deaktivieren, weil das Prinz Albert Piercing ist ein Piercing durch den Penis vorne.
Ach so, Alter, das wusste ich echt nicht. Ach,
ja,
Scheiße.
Das ist der große Witz, weißt du? Er heißt wie ein Penispiercing. Und überraschenderweise hat ihn niemand ernst genommen.
Weil er eine Glatze hatte und dann, okay, und so
viele
Piercings.
Und weil er eben im Gesicht noch das ganze Metall hatte. Er sah aus wie ein großer laufender Penis.
Okay.
Gott sei Dank wurde es alles besser. Gott sei Dank wurde alles besser, weil er bald in ein Tag-Team kam, was TNA hieß.
Ja, er hat doch früher auch diese Latex-Klamotten angehabt, ne?
Das war genau. Es war alles so ein bisschen fetischmäßig angehaucht und so und ja.
Was sich die WWE unter Fetisch vorgestellt hat, so ein bisschen, ne?
Genau.
Okay.
Dann kam noch die tolle Zeit in unserem aller Lieblingsstable bei X-Factor, war er auch mit dabei, haben uns auch sehr drüber gefreut. Aber es war, also man kann schon mal sagen, es war alles nicht sonderlich pralle, was er sich damals über sich hat ergehen lassen müssen. Aber als A-Train fand ich ihn dann ganz in Ordnung.
Ich muss ganz kurz einhaken. Ich fand, dass die Zeit im Tag-Team mit Test, Managerin Trish Stratus, TNA, akzeptabel war, weil da kam er ordentlich rüber. Er hat sich ja auch anders gekleidet. Da war er ja wesentlich moderater, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da hat er meistens einfach schwarze Sachen angehabt, natürlich noch ein paar Piercings gehabt, aber da ging es halt darum, dass damals noch Valet oder dann auch bald Wrestlerin Trish Stratus eigentlich in den Vordergrund zu stellen. Sie war da schon so ein bisschen auch das Mouthpiece, war schon das Center der Geschichte. Und insofern kam das ganz okay rüber. Auch akzeptable Matches gehabt. Genau, du hast dann schon X-Faktor angesprochen, auch zum Vergessen. Aber jetzt wollte ich dich nicht stören, denn du hast eben A-Train angesprochen, der weitere Verlauf seiner Charaktere.
Ja, eigentlich ein sehr unspannendes Gimmick. Er war einfach nur ein großer, böser Bully halt eigentlich. Hat aber damals eben schon ein paar interessante Matches gehabt. Also muss dazu sagen, das Niveau damals bei SmackDown war extrem hoch. Da waren Eddie Guerrero und Chris Benoit und Brock Lesnar und dergleichen. Und da hat er einige coole Matches vor allem gegen kleinere Gegner gehabt, wo er mir schon ganz gut gefallen hat. Hat sich dann aber relativ schwer verletzt. Also dieser A-Train-Lauf waren so 1-2 Jahre, würde ich sagen. Mal prominenter, mal weniger prominent. Also ist da viel in der Card auch rauf und runter gegangen, ohne sich richtig festzusetzen oben. Mhm. Aber genau, dann hat er sich relativ schwer verletzt 2004, glaube ich, und ist dann auch entlassen worden eigentlich. Ich glaube sogar im Zuge dessen. Und dann kommt eigentlich ein sehr spannendes Kapitel, weil Matt Bloom beschließt offenbar, ja, ich versuche das jetzt hier nicht weiter auf dem US-Markt, sondern er geht nach Japan und das tut er tatsächlich höchst erfolgreich. Also er ist erst eine Weile bei All Japan Wrestling, was nicht so wahnsinnig ertragreich ist. Also er hat ein Match auch um die Triple Crown gegen Satoshi Kojima. Ist auch ein sehr gutes Match, kann man sich sehr gut angucken übrigens heute noch. Das werde ich auch nochmal verlinken. Mhm. Aber dann geht er zu New Japan Pro Wrestling und da geht's eigentlich richtig los. Hast du da noch Erinnerungen dran?
In New Japan ist er halt als Giant Bernard aktiv, ja.
Genau.
Und auch im Tag Team mit Carl Anderson halt sehr häufig.
Exakt, genau. Sie waren ja damals haben Bad Intentions geformt auch. Das war ja mit Carl Anderson, wie du schon richtig gesagt hast. Und das war das war auch eine lange Zeit. Das hatte ich auch gar nicht mehr so präsent. Das waren 6 Jahre bei New Japan Wrestling, die er wirklich da war. Und fiel einerseits auf durch sehr viele neue Tätowierungen, die er bekommen hat. Also der ganze Oberkörper war irgendwann voll, die ihm auch tatsächlich ganz deutlich bedrohlicher wirken lassen, finde ich. Aber eben auch mit einer überraschend guten Matchqualität, die er da mit Carl Anderson rausgehauen hat. Also da gibt's eine ganze Reihe von extrem coolen Matches, die man sich sehr gut angucken kann. Ich werde vielleicht nochmal ein bisschen was zusammensammeln, dass wir das noch mit reinhauen. Aber da waren eine ganze Reihe von richtig guten Tag-Team-Matches. Ben, der war auf einmal ein fantastischer Big Man im Ring tatsächlich.
Herausragend. Du hast genau das gemacht, was du mit Giant Bernard, ich nenne ihn gerne so, weil ich fand, das war ein Name, der sehr, sehr gut zu ihm gepasst hat. Ne? Und die beiden haben auch gut harmoniert, aber man darf auch nicht vernachlässigen, dass Giant Bernard in seiner Zeit auch alleine richtig gut unterwegs war. Ich kann mich hier an ein Match zum Beispiel gegen Hiroshi Tanahashi erinnern. 2011 dürfte es gewesen sein, nagel ich mich nicht drauf fest, aber so in dieser Zeit, das war richtig, richtig gut. Und du hast gemerkt, ja, der Junge kann gehen und der kann eigentlich super eingesetzt optimal auch seine Wirkung entfalten.
Absolut, also er hatte auch nicht, also er war jetzt kein riesig spektakulärer Wrestler, aber er war ein extrem solider und auch für seine Größe ziemlich agiler Big Man tatsächlich auch, dass dadurch ist er eigentlich immer schon aufgefallen, fand ich. Also ich finde für einen Mann seiner Größe, also Matt Bloom ist irgendwie, ja, keine Ahnung, ich glaube knapp über 2 Meter groß und wiegt auch irgendwie an die, je nach Karriereabschnitt, den man sich anguckt, irgendwie um die 150 Kilo, mal mehr, mal weniger. Und dafür war er immer ziemlich agil und ziemlich flott im Ring unterwegs. Und das hat er in Japan auch nochmal ein ganzes Stückchen verbessert oder hat es einfach mehr gezeigt und wirkt wie ein extrem bedrohlicher und gleichzeitig doch guter Wrestler, finde ich. Und da hat er uns alle ziemlich überrascht, aber das war damals auch so, das Feedback war wirklich stark für ihn. Also es haben alle gesagt, hier, der ist richtig gut geworden in Japan. Lohnt sich das mal anzugucken, schau dir den mal an, aus dem ist echt was geworden.
Und dann hat die WWE angerufen, hat sich gedacht,
ja. Ja, die WWE angerufen. 2012 ruft die WWE an und sagt, na, das sieht doch alles gut aus. Hast du nicht mal Bock zurückzukommen, du hast dich ja ganz schön gemacht. Und dann denkt man sich ja so, Mensch, der Typ mit der Statur, das ist ja eigentlich ein Match made in heaven, so, ne? Ich meine, das kann doch eigentlich nichts schief gehen. Und dann macht die WWE was ganz, ganz Seltsames. Und ja, vielleicht magst du mal kurz den Charakter beschreiben, mit dem er debütiert ist, wie du ihn dir noch in Erinnerung hast.
Wie er debütiert ist. Ich weiß nur, dass er umfirmiert wurde, ne? Halt in Lord Tensai, ja, sein Name. Ja. Und er wurde eigentlich also eine pseudo-westliche Form von Hakushi damals. Der ein oder andere mag sich noch erinnern, auch wieder mit japanischen Kanji-Zeichen auf seinem Körper. Dann
auf dem Gesicht, ja.
Genau. Auch im Gesicht, genau. Auf der Glatze, glaube ich, auch. Mhm. Im Großen und Ganzen dann mit so einem großen Hut hier. Wie heißen diese Hüte?
Ja, so ein Samurai-Hut im Grunde. Ja. Aber der sah.
Aber er sah total klischeebehaftet aus. Wie, ehrlich gesagt, keine Ahnung, kennst du, wie heißt diese Comic-Verfilmung von diesem Panda?
Kung Fu Panda. Ja,
ehrlich gesagt, nichts ganz gut. Ehrlich gesagt, wie Kung Fu Panda, nur halt dummerweise als Wrestler.
Es ist eine Katastrophe in so vieler Hinsicht. Einerseits ist es halt extrem seltsam gewesen, weil er hat dann auch angefangen, Japanisch zu sprechen. Das musste er in seinen Promos ablesen. Es gibt eine Promo, da es wird so eingespielt, während er zum Ring kommt. Da schreit er was auf Japanisch in die Kamera und er muss es halt augenscheinlich ablesen. Also ich weiß nicht, inwieweit er Japanisch spricht. Er war eine Weile da. Ich weiß nicht, ob er sich da was angeeignet hat. In dem Moment scheint er es auf jeden Fall eindeutig abzulesen. Und ich frage mich, warum das Ganze? Also es wird halt, am Anfang erinnere ich mich auch, hat die WWE nicht drauf angespielt, dass er schon mal da war. Mhm. Es war so, als wäre es ein völlig neuer Wrestler und als wurde auch, glaube ich, aus Japan angekündigt und dergleichen.
Ja.
Und das ist halt extrem seltsam, weil die Maske und die Tätowierung und alles in allen Ehren, es ist sehr schwer nicht zu erkennen, dass das Albert ist. oder eben A-Train. Matt Bloom, es ist ein 2 Meter großer, dicker Watz mit Glatze. Ja. So viele gibt's davon jetzt nicht. Ne? Zumindest nicht mit dem Körperbau. Und er hat sich ja auch sofort demaskiert, das war ja bis auf den Bart sah er ja noch so aus wie immer und bis auf die Tätowierung und so. Aber es wurde einfach nicht drauf eingegangen. Und das finde ich echt schade, weil ich finde, das wäre eine Storyline, die sich eigentlich von selbst geschrieben hat, dass der kommt und sagt, ihr habt euch damals alle über mich lustig gemacht, ich bin jetzt in Japan gewesen, hab da alles platt gemacht und jetzt komme ich zurück und jetzt gibt's Rache. Das hätte sich ja eigentlich angeboten und das wäre ja auch glaubhaft gewesen. Dann wäre es auch egal gewesen, ob die Leute wieder chanten, shave your back und sagen ja und irgendwie all that chanten.
Sie haben sogar A-Train gerufen. Das musst du dir mal geben. Gerufen, ja. Sie haben sogar A-Train gerufen. Wie krass ist es eigentlich, dass der Typ Ewigkeiten weg ist und dann kommt er wieder zurück mit einem neuen Film.
Sie erinnern sich ja sogar nochmal.
Ja, was selten genug ist. Und dann passiert sowas. Also
ich bin so entsetzt, weil sie haben offenbar echt große Pläne gehabt. Er kommt zurück und er gewinnt. Er geht, also hat eine Siegesserie und das sind nicht nur kleine Wrestler. Er besiegt auch John Cena und CM Punk, der damals, glaube ich, Champion war. Und die macht da platt. Und trotzdem denkt man kommt mit diesem Gimmick irgendwie durch. Und es klappt halt hinten und vorne nicht. Es haut halt nicht hin, weil jeder weiß, wer der Typ ist. Es dauert ewig, bis sie drauf eingehen. Dann ist das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen. Und dann passt alles nicht mehr.
Ja, das ist echt sehr, sehr bitter. Denn die Idee war ja vielleicht akzeptabel und das Grundkonzept, ihn zurückzuholen, war durchaus nachvollziehbar. Ich muss aber sagen, das Gimmick von Anfang an war viel zu klischeebehaftet, viel zu stereotyp und auch nicht mehr zeitgemäß. Wenn jemand Japanisch sprechen muss, obwohl er das nicht kann, dann sollte man sich schon Gedanken machen, ob das so sinnvoll ist. Ja.
Ja.
Und du hättest ihnen schon Anwandlungen geben können. Ich fand also mit den teilweise roten Boots und so weiter und so fort. Das ist alles cool, das gefällt
und
mir.
Und auch das mit den Gesichtskanjis finde ich nicht
super.
Verkehrt. Das kann man schon machen, wenn er dann eben sagt, hier, das habe ich da eben da so gelernt. So, seitdem bin ich halt irgendwie, das verleiht mir Stärke.
Ich habe mich weiterentwickelt.
Ich habe mich weiterentwickelt, ist mir scheißegal, was ihr davon haltet. Ja. Ne? Ich habe halt in Japan alles platt gemacht und ihr werdet sehen, dass ich das hier auch kann.
Die Kanji-Zeichen sind nur Ausdruck meiner Kampferfahrung. Was weiß ich, da habe ich mir angeeignet, weil ich gegen den gewonnen habe. Gegen den, da habe ich die Name gehabt. Und deswegen trage ich das halt so. Das kannst du doch alles irgendwie verkaufen, aber das Ding ist, du musst es halt irgendwie auch glaubwürdig erzählen und das ist nicht passiert.
Ja, das geht mir halt auch so. Das ist halt einfach, da passiert einfach nichts. Es wurde einfach reingeschmissen in der Hoffnung, dass wir das einfach alle so schlucken. Mhm. Und dabei, das ist halt bitter, weil es eben so einfach zu erzählen gewesen wäre. Aber ja, so kommt es dann eben, was kommen muss. Die Leute akzeptieren das nicht, sie machen sich drüber lustig und irgendwann nimmt er eben den gleichen Weg wie jedes gescheiterte Monster-Experiment in der WWE und wird ein Comedy-Act, nachdem Santino Marella ihn als Fat Albert bezeichnet und dann Tensai besiegt hat. Ja, lach ruhig schon mal. Wir setzen noch einen drauf. Das war im Dezember und es dauert nur einen Monat mehr, bis Tensai dann in Reizwäsche auftritt, in einem Dance-Off mit Brodus Clay. Ich denke mir das nicht aus. Und
2012, ne?
Ja, nee, 2013 war das. Ah, okay. 2013. 2012 waren die ersten Comedy-Anleihen und dann 2013 kam der Lingerie-Scheiß mit dazu. Und dann, nach kurzer Zeit, formt er passenderweise ein tanzendes Tag-Team mit Brodus Clay, der davor ja selber ein gescheiterter Monster hier war. Und die sich jetzt als tanzende, ja, er war dann das
Tons of Funk,
Hip-Hop,
ne?
Ja, Tons of Funk, genau. Und dann war er wieder wie damals schon mit Scotty Too Hotty quasi das Hip-Hop-Hippo. Und dann hieß er auch nur noch Tänzer, nicht mehr Lord Tänzer. Und das ist ganz grauenvoll. Nicht zu ertragen, ist doch furchtbar.
wie man sich auf sowas überhaupt einstellen kann und denken kann, dass das irgendwie sinnvoll ist. Das hat niemand, ich gehe fest davon aus, niemand hat sich deswegen eine Karte fürs Wrestling gekauft.
Nein, niemand. Und niemand will das sehen. Was ich auch schon so krass fand, ich habe mir jetzt noch seine Finisher angeguckt. Weißt du, wie seine Finisher hießen in der WWE und seine Moves?
Nee.
Hat er den Gum an der Sai? Das war ein Running Senton, ja, also ein Move, der Entschuldigung heißt. Und den Ikiban hat er auch noch gehabt.
Oh nein.
Weißt du, es ist einfach, ich hätte noch gefehlt, dass ihm noch die Sushi Roll geben oder sonst irgendwas.
California Roll.
Ja, die California Roll. Es hat sich einfach nie mit irgendwie Gedanken gemacht mit diesem Kram, sondern sie haben einfach nur japanische Stereotype 101 gewälzt und die einfach alle rausgehauen. Und das Witzige ist, dass er Amerikaner ist, aber das sagen wir nicht. So, was ist denn da los bei euch?
Oh Gott. Also man muss schon sagen, dass seine On-Air-Karriere dann ein tragisches Ende genommen hat eigentlich.
Ja, ja. Es ist dann auch relativ zeitig zu Ende gegangen, also der Tensai-Run waren 2 Jahre, 3 Jahre und dann haben sich diese Tons of Funk auch aufgelöst, Gott sei Dank. Dann ist Matt Bloom, hat es nochmal eine Weile als Kommentator versucht bei NXT, aber hat dann beschlossen, ihm geht's besser, wenn er Leute unterrichtet und ist seitdem eben der Head Trainer und auch der dauerhaft jetzt Head Trainer, nachdem er am Anfang, glaube ich, nur Interim war für Bill DeMott, der entlassen worden ist. Gott sei Dank. Und ja, seitdem ist er da zumindest in der Hinsicht ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil und ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, dass er schon ein elementarer Baustein da ist, die ganzen Leute, die aus Japan kommen, eben mit einzugehen.
Also man hört viel Lob. Man hört viel Lob und es ist ein sehr positives Feedback, was man so hier und da mal mitbekommt. Er muss auch jemand sein, der sehr kommunikativ ist, Leute gut einbinden kann, exakt, gleichzeitig aber auch eine gewisse Robustheit trotzdem an den Tag legt. Das ist ganz gut. Ja, aber wie gesagt, er ist Head Trainer, ist ja sogar auch, wenn man das WWE 2018-Spiel mal spielen sollte, dann trifft man dann auch auf Tensai, der dann einem so ein paar Sachen beibringen soll. Ja, beziehungsweise Matt Bloom. Ja, also deswegen, ich glaube, er hat hier schon sein Glück einigermaßen gefunden.
Ich habe da auch mal ein paar Interviews mit ihm gesehen. Er wirkt einfach wie ein extrem angenehmer Zeitgenosse tatsächlich. Also er kommuniziert sehr gut, er ist ein sehr angenehmer Redner und ich kann mir schon vorstellen, dass die Erfahrung, die er gemacht hat, sowohl die positiven als die negativen, inklusive der Exkursion nach Japan, ihm da auch echt einiges in Erfahrung beschert hat, die es wert ist, weitergegeben zu werden. Mhm. Und er da eben so ein bisschen als Brücke zwischen zwei Kontinenten auch dient. Mhm. Aber trotzdem, ich finde, das ist schade, dass man diesen Drive, den er da in Japan entwickelt hat und dieses Momentum, dass man das echt in dieses blöde Gimmick verpackt hat und wo es halt völlig verpufft ist.
Ja.
Und da hätte ich mir mehr gewünscht. Da wäre mehr drin gewesen. Gerade zum damaligen Zeitpunkt, wo das Roster jetzt auch noch ein paar gute Leute vertragen hätte tatsächlich. Heutzutage wünscht man sich das vielleicht nicht mehr unbedingt, aber damals ein neuer, cooler Monster-Heel wäre schon was Feines gewesen.
Ja, hätte auch wieder für ein bisschen Abwechslung gesorgt, aber gut, man kann es sich nicht immer aussuchen, trotzdem ja schön, dass er sein Glück gefunden hat, es ist trotzdem auch interessant zu sehen, wie viele ehemalige Wrestler mittlerweile bei NXT aktiv sind, hinter den Kulissen, die dann großartig mit daran arbeiten, dass das ganze Produkt besser wird, auch jemand wie Adam Pearce, den wir ja nie on-air bei der WWE gesehen haben als Wrestler, ja, der hinter den Kulissen ja auch, glaube ich, auch als Road Agent für die WWE auch relevant ist, ja, dann hast du Leute wie Steve Corino, der ja auch nie in der WWE aufgetreten ist, aber trotzdem Backstage ein wichtiger Faktor anscheinend ist. Nun ja, aber ich will noch ganz kurz sagen, wir dürfen natürlich auch eine Sache nicht vernachlässigen, und zwar, dass Tensai, unter diesem, genau diesem Namen, jedoch einen sehr wichtigen Film gemacht hat, ja. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt einen Film, der bei IMDb als sehr positiv betrachtet wurde, und zwar The Dog Wedding. 2015 ist er rausgekommen, wo genau der Matt Bloom Tensai spielt. Und der ganze Film geht um eine German Businesswoman, die sich in einen amerikanischen Pro-Wrestler verliebt, den sie in einem Hundepark trifft. Deswegen The Dog Wedding, ja. Und deswegen gerät die lange, gute Beziehung zu ihrem Vater ins Wanken. Und dieser Film ist bei imdb.com mit 8,7 von 10 Sternen bewertet worden.
Was?
Also, liebe Leute, vielleicht solltet ihr euch den mal angucken. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Du machst keine Witze.
Ich mache keine Witze. Er ist einer der erfolgreichsten Wrestler, die auch Schauspieler sind, die es jemals in die WWE gegeben hat.
Und Rosalie Thomas spielt die Haupt... Okay, ich muss es jetzt gerade sacken lassen.
Ja, ich wusste.
Matt Bloom spielt die Hauptrolle in einem Film, wo sich Leute im Hundepark treffen, wo Rosalie Thomas, ihres Zeichens eine relativ bekannte deutsche Schauspielerin, den weiblichen Hauptrolle spielt. Der Film steht bei 8,7 bei...
Ja.
Ich hab von dem Film noch nie was gehört. Ja. Die Bilder sind völlig surreal.
Und das Bild, wie er nach außen guckt mit diesem Mund, den er da hält. Wir zeigen das euch auf jeden Fall. Wir hängen es rein in die Shownotes. Ja,
okay, vielleicht müssen wir mal irgendwie einen Crawl machen für The Jock Wedding und gucken, ob der wirklich gut ist. Ich meine, ich lese hier gerade die Rezension sogar. Die lesen sich ganz gut.
Ja, also liebe Leute, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns heute für unsere kurze Exkursion. Wir haben mal geguckt, was Matt Bloom so in seiner Karriere erleiden musste. Und ich denke, das reicht auch für heute. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und Jesper, hast du noch was zu sagen? Nee, ne? Wir gucken mal, wie es weitergeht, ne?
Nee, ich gucke jetzt doch bei denen.
Alles klar, dann mach's gut. Wie gesagt, bis bald. Ciao.
Tschüss.